Ein Punkt stimmt mich nachdenklich. Diese Demokratisierung der Kunst ist natürlich, und da gucke ich wieder Herrn Kreiler an, weil hier natürlich, müsste jetzt auch Herrn Zombich angucken, der aber in Berlin sitzt und nicht anguckbar ist. Wir befinden uns natürlich in einer Phase der Entwertung des geistigen Eigentums. Darüber können wir uns leider keinen Illusionen hingeben. Ich will jetzt nicht an Beuys erinnern.
Durch Demokratisierung?
Das ist eben keine Demokratisierung, sondern eine Nivellierung. Hier wird die Nivellierung als Demokratisierung ausgegeben und das ist das große Problem. Es hat ja keiner mehr Respekt vor Kunst, weil Kunst, ich will niemanden beleidigen, ja oft zumindest mal sehr umstritten ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Denn in dem geistigen Eigentum kommt ja das Wort Geist vor. Und nach dem suche ich in dem, was heute oft als geistiges Eigentum ausgegeben wird, oft vergeblich. Das hat aber zur Konsequenz, da jeder ein Künstler ist, wenn er nur will, lassen wir das Liebermann-Beispiel jetzt nicht nochmal zitieren, da jeder ein Künstler ist, sinkt natürlich auch der Respekt vor dieser Leistung, weil was jeder machen kann, kann ja im Grunde nicht sehr viel wert sein. Also es ist hier ein Doppelproblem. Zum einen wird geklaut, weil kein Unrechtsbewusstsein da ist. Zum anderen ist das Geklaute aber zunehmend wertloser, sodass auch das Klauen keine große Rolle mehr spielt.
Es wird kopiert, weil es keine legalen Angebote gibt. Kaum legale Angebote, die von der Major-Industrie ins Netz gestellt werden. Es gibt ein Angebot von Bertelsmann.
Ich will die Musikindustrie nicht verteidigen. Das, was Hufner über die Musikindustrie gesagt hat, die natürlich auch den Weg des geringsten Widerstandes geht und das am liebsten verkauft, was so blöd ist, dass es von allen gekauft wird bzw. gehört wird, das fand ich
auch seinen Grund.
Das, was Herr Hufner da gesagt hat, fand ich doch nicht als Parodie oder Satire, sondern da ist natürlich was Wahres dran. Die Musikindustrie hat ihren Bildungsauftrag total verfehlt und geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Das
gehört
Ruf
aber in dasselbe Berlin. Paket hinein.
Herr Zombik.
Jetzt scharre ich natürlich mit den Hufen. Also erstmal lassen Sie uns die Musikindustrie nicht in Bausch und Bogen als Musikindustrie verdammen. Es hat niemals zuvor ein so breites Angebot verfügbaren Repertoires gegeben. Es gibt alles. Es gibt Marketing-Schwerpunkte. Diese Marketing-Schwerpunkte mögen dem einen oder anderen nicht gefallen. Das sind Marketing-Schwerpunkte, weil es sich um kommerzielle Produkte handelt. Aber es gibt praktisch alles. Aber ich muss nochmal auf Herrn Hecker zurückkommen, der für mich deutlich gemacht hat, worum es eigentlich geht. Und das hat scheinbar auch Herr Diedrichsen noch nicht ganz verstanden, mit Respekt gesagt. Herr Hecker stellt Musik auf die Internetseite und verdient damit kein Geld. Er hat es freiwillig so gemacht. Er hat es selber entschieden. Und er differenziert sehr sorgfältig, weil er weiß, dass er, wenn er diese Musik frei ins Netz stellt, kein Geld damit bekommt. Wenn er dieselbe Musik auf CD veröffentlichen würde, hätte er mit seinen CD-Produktionen ein ernsthaftes Problem. Also differenziert er, stellt das, was er frei ins Netz stellen will, ins Netz. Das ist aber was anderes als das, was er auf seine Platte macht. Um nicht mehr und nicht weniger geht es in wesentlichen Teilen der Debatte. Nämlich darum, dass der Rechteinhaber selber, er selber entscheiden können muss, ob er ein Angebot macht und zu welchen Bedingungen er es macht. Wir leben heute in einer Situation, in der es in weiten Bereichen von der privaten Vervielfältigung angefangen, bis hin zu Nutella, Napster und Derivaten, eine Situation gibt, in der genau diese Entscheidungsfreiheit, dieses Stückchen Kontrolle über ein Stückchen Eigentum, mit dem Argument, ja, die Technik macht's möglich, zur Disposition steht und das dürfen wir nicht zulassen.
Aber
ich ziehe mir den Schuh an, dass wir alle versäumt haben, zu sehr versäumt haben, mit Nachdruck die Bedeutung des geistigen Eigentums für unsere kulturelle Landschaft deutlich zu machen. Da haben wir sicher alle Nachholbedarf. Und ich denke, dass diese Mahnung zu Recht an uns gerichtet ist. Wir haben das aber erkannt mit vielen anderen zusammen und versuchen handgreiflich, plastisch, so dass es erlebbar, erfahrbar wird, deutlich zu machen. Das mag von dem einen oder anderen im Hinblick auf das, was wir bisher gemacht haben, von Copykills Music bis Phonocom, als
nicht besonders gelungen werden. Entschuldigen Sie, wenn ich ganz kurz nochmal dazwischen gehe. Ich möchte nur zwischenfragen. Es ist doch so, dass ein Künstler, der heute vielleicht mit 17, 18 Jahren einen Vertrag mit einem Major abschließt, wenn man diese Verträge anguckt, nahezu in eine Leibeigenschaft der Majors gerät für den Rest seines Lebens. Da hat sich dann mühsam mal ein Prince aufgrund seiner Riesenreputation mal rausgewunden. Aber es gibt eine ganze Reihe junger Leute, die in dem Moment, wo sie heute den Vertrag unterschreiben, ihre Namen für den Internet Adresse auf Lebenszeit abtreten und solche Geschichten. Vor solchen Phänomenen stehen wir ja auch.
Also erstmal ist diese Situation immer weniger der Fall. Prinz hat sich auch nicht als lebenslanger Leibeigner gewährt, sondern er wollte seinen Vertrag nicht erfüllen, der noch, ich glaube, 2 oder 3 Optionen für Langspielplatten für Neuproduktionen bei seiner Plattenfirma angesiedelt hat. Da kann man lange darüber diskutieren, was da Leibeigenschaft ist und was nicht. Klar ist natürlich, dass ein Buchverlag, ein Tonträgerhersteller, ein Musikverlag darauf angewiesen ist, Rechte möglichst langfristig auswerten zu können. Denn Faktum ist, dass ein neuer Künstler, ein neuer Komponist, der im Markt noch nicht bekannt ist, die Leistungen von Verlagen und von Tonträgerherstellern braucht, um im Markt erstmal bemerkt zu werden.
Sicher, die Investition ist groß und ist bedeutend, ist klar. Aber auch das, was zurückkommt, wenn
das
dann
nochmal, zunächst ist das die Investitionsphase des Herstellers. Die Phase, in der Rentabilität möglich ist, findet nicht selten viele, viele Jahre später statt. Faktum ist aber heute schon, dass viele der Künstler selber Tonträgerhersteller sind und Bandübernahmeverträge mit den Tonträger mit Schallplattenfirmen schließen, also Rechte auf Zeit, ich sag's mal untechnisch und die Juristen bei Ihnen in München mögen mir verzeihen, auf Zeit vermietet, Auswertungsrechte auf Zeit vermietet. Diese Situation tritt immer häufiger ein.
Jetzt wird es fast so speziell, dass ich zwischendurch ganz einfach mal in unsere reine Faktenabteilung abgeben möchte.